Guten Morgen.
Haben Sie davor, also in den letzten Jahren, noch an Viva gedacht?
Nein, tatsächlich nicht so, weil ich mich ja mittlerweile auch in einem ganz anderen Kosmos bewege. Ich habe hauptsächlich Dokumentationen gedreht, mich in wissenschaftliche Studien eingelesen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interviewt. Also ich war maximal weit weg vom Viva-Kosmos. Und das war jetzt schon sehr aufwühlend, nochmal so tief in die alte Zeit einzutauchen.
Das war ja dieser chaotische, kumpelhafte, immer gut gelaunte Jugendsender Viva. Wie haben Sie denn Viva erlebt?
Tatsächlich genauso. Also chaotisch trifft es wahnsinnig gut. Man kann sich nicht vorstellen, was da teilweise hinter den Kulissen abgelaufen ist. Wobei, ich glaube, man hat es in Sendungen auch teilweise angemerkt. Also das Chaos konnte man nicht verbergen. Aber das fand ich war letztendlich auch das, was den Charme von Viva ausgemacht hat, dieses Unperfekte. Also ich kenne das ja jetzt im richtigen Fernsehen, da wird wiederholt und wiederholt und wiederholt bei einer Panne. Und bei Viva hat man einfach gesagt, so, wir strahlen das jetzt so aus, komm, lass uns alle Feierabend machen. Und dieses sympathische, authentische Chaos hat den Laden auch irgendwie ausgemacht.
Gab es denn da auch mal Situationen, dass es so chaotisch war, dass Sie gar nicht mehr gewusst haben, wie geht's jetzt weiter, was mache ich, wo waren wir jetzt gerade?
Ja, definitiv. Es gab eine Situation, die war wirklich schlimm für mich. Ich stand im Flur, ich wollte eigentlich nach Hause gehen. Ich hätte auch eigentlich Feierabend gehabt. Da kam jemand panisch mit einem Mikrofon auf mich zugerannt und sagte, Gülcan steht im Stau, du musst jetzt ihre Live-Sendung übernehmen. Und ich fragte, was heißt denn jetzt genau? Und die so, ja, ungefähr in 2 Minuten. Dann wurde ich ins Studio geschubst, wo Männer saßen, die ich interviewen sollte. Das Problem war, ich wusste nicht, wer sind die, was machen die, sind es Sänger, sind es Schauspieler, wollen die einen Film promoten? Und das war natürlich furchtbar unangenehm, weil man kann ja nicht als erste Einstiegsfrage stellen, Entschuldigung, wer seid ihr, was macht ihr beruflich, ich habe keine Ahnung. Und so hangelte ich mich durch diese Live-Sendung und das war für mich so die absolute Katastrophe, also das schlimmste Interview von allen.
Wer nicht Viva gesehen hat, der konnte am nächsten Tag in der Schule natürlich gar nicht mitreden. War Ihnen dieser Einfluss bewusst damals?
Es war extrem. Also man ist nicht mit der Idee davon zum Sender gekommen, aber das ist eben etwas, was passiert ist. Man wurde auf einmal von jedem erkannt. Man ist in die Fußgängerzone gegangen und es bildeten sich Teenager-Trauben um einen herum. Das war auch so ein bisschen schwierig, weil wir auch Straßenumfragen gedreht haben und die waren irgendwann nur noch mit Security möglich. Also wir sind dann irgendwann mit 3 Security auf die Straße gegangen. Es ist völlig absurd, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber die sind ausgerastet, wenn die Teenies einen auf der Straße gesehen haben. Und das war tatsächlich extrem, weil einen Teenager auch sehr laut und sehr aufgebracht erkennen. Also da war dann wirklich immer Ausnahmezustand auf der Straße.
Was war denn das Großartigste, das Verrückteste, unglaublichste Erlebnis bei Viva für Sie?
Es war natürlich völlig unglaublich, als Teenager eine eigene Fernsehsendung zu bekommen. Mein allererstes Interview war mit Britney Spears. Es war kurz nach dem 11. September, ich glaube am 14. oder so. Sie wollte nicht in den Flieger steigen, weil sie Angst hatte. Und dann hieß es, Colleen, kannst du bitte nach Miami fliegen? Und da hing ich dann eine Woche in einem Beach Resort ab für ein Interview. Und das war durchaus okay für mich. Und da dachte ich, ja, der Job ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war natürlich ein schöner Start in dieses Berufsleben, das natürlich später auch sehr stressig wurde. Wir haben oft von Montag bis Sonntag durchmoderiert, also es waren schon extreme Arbeitszeiten, aber mein Start war doch ganz schön in diese Welt.
Und dann war Schluss. 31. Dezember 2018, 13:59 Uhr. Und Sie haben sich hinterher noch ein paar Erinnerungsstücke mitgenommen. Was liegt denn jetzt bei Ihnen?
Einiges. Ich ziehe gerade um und habe festgestellt, ich habe sehr viele Viva-Devotionalien bei mir im Keller. Zum Beispiel den Viva-Föhn, bei dem ich auf der Verpackung war. Deswegen musste ich mir den natürlich mitnehmen. Ich habe noch Viva-Socken gefunden oder Viva-Slap. Das war ein koffeinhaltiger Energy-Drink. Das war ja auch eine Komponente des Niedergangs. Man wollte irgendwann zu viel. Man wollte nicht mehr ein kleiner Musiksender sein, sondern ein Multimedia-Konzern. Und letztendlich würde ich sagen, dass die Gier auch ein Faktor war, an dem der Sender zugrunde gegangen ist. Aber was da genau passiert ist, was alles zum Niedergang des Senders führte, dem gehen wir eben in der Dokumentation ganz dezidiert auf den Grund. Aber dieses Produktportfolio bei mir im Keller erinnert mich daran, an diese Zeit, als Viva alles wollte.